Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der Fall klingt vertraut. Jugendliche mit Migrationshintergrund, die Drogen verkaufen, stehlen und Frauen missbrauchen. Erneut sorgt in Wien eine Gruppe krimineller Jugendlicher für Schlagzeilen. Wir sprechen heute über die Machenschaften der mutmaßlichen Gang aus Liesing und darüber, was sich endlich ändern muss, damit solche Fälle nicht mehr vorkommen. Jan Machert, wenn du bei uns Platz nimmst im Podcaststudio, dann bedeutet das meistens nichts Gutes. Du beschäftigst dich nämlich beim Standard mit Kriminalität und Verbrechen. Worüber willst du uns heute erzählen?
Ja, es geht wieder mal um eine Jugendbande, um eine mutmaßliche. Diesmal führt der Weg nach Liesing, konkret zum Bahnhof dort. Den kenne ich spannenderweise aus meiner eigenen Jugendzeit. Das war auch so mein Place to be damals, weil ich bin so im Raum Niederösterreich aufgewachsen, dort in der Nähe, und kenne Liesing daher sehr gut. Könnte mich aber nicht erinnern, dass sich dort diese Dinge abgespielt hätten, die sich da jetzt seit einigen Monaten oder seit ein paar Jahren abspielen. Wir haben es da wieder mit Jugendlichen zu tun. Wir haben ja schon öfter im Podcast über Jugendbanden gesprochen. Mhm. Diesmal geht es um eine Bande oder einen Teil einer Bande von Jugendlichen zwischen 14 und 17, die, und das deutet sich sehr stark an, ziemlich intensiv mit Drogen zu tun hat und auch in einem Drogenmilieu aktiv sein dürfte. Und das unter diesen 6 Beschuldigten oder 7 Beschuldigten sind sie mittlerweile, dürfte dann doch ein größerer Teil da aktiv sein, zumindest. Das haben wir eben aus Schilderungen, die wir zugetragen bekommen haben, erfahren. Und da geht es halt nicht nur um Cannabis, da geht es auch eben dann um psychedelische Drogen, LSD und Co. Da geht es auch um Ketamin. Ich glaube, das sagt auch vielen was mittlerweile. Und für ihr junges Alter eben da schon sehr, sehr intensiv drinnen, also auch etliche Vorstrafen in Teilen, die nicht nur Drogen betreffen, sondern auch Sachbeschädigung und so weiter. Genau, und dieser Fall führt dann letztlich nicht nur ins Drogenmilieu, sondern auch zu einer etwas älteren Frau, also ein paar Jahre ältere Frau, die von diesen 6 Burschen oder von einem Teil davon mutmaßlich mehrfach vergewaltigt worden sein soll. Da geht es um eine Geschichte, die aus einem monatelangen Druck besteht, den sie aufgebaut haben auf diese Frau, beziehungsweise endet diese Geschichte dann vorläufig damit, dass plötzlich in Wien eine Wohnung gebrannt hat, nämlich von dieser Frau.
Das klingt alles schon ziemlich heftig. Bevor wir uns das genauer anschauen, einmal vorweg, Liesing, für alle, die Wien nicht so gut kennen, ist der 23. Bezirk, also einer der Wiener Randbezirke. Wer sind denn diese Jugendlichen genau? Was weiß man denn darüber?
Also eigentlich, vor allem deutlich macht es halt wieder mal das Alter, eben wie gesagt 14 bis 17. Also man merkt einfach, es passt halt wieder genau in dieses Raster dieser Jugendkriminalität, über die wir seit Monaten reden. Es fällt wieder deutlich auf, dass wir es da mit Kindern zu tun haben, Kindern und Jugendlichen, die überwiegend Migrations- und Fluchtgeschichte haben, eben schon sehr früh vorbestraft sind in großen Teilen. Und was man einfach jetzt schon herausdestillieren kann, weil dieser Fall ist ja noch recht jung, also der hat Ende Februar sozusagen zu Festnahmen geführt, das heißt, das ist erst ein paar Wochen her, fällt mir wieder auf, halt ein ziemlich patriarchales Frauenbild, man kann es auch umdrehen und sagen, ein übertriebenes Männlichkeitsbild, wo es halt wieder sehr stark darum geht, Macht zu zeigen. Mir kommt auch vor, wir haben es da eh wieder mit Personen zu tun, die in diesem Gruppengefüge sich dann plötzlich Dinge trauen, die sie sich wahrscheinlich alleine nicht trauen würden. Da sind auch immer wieder der Messer wieder im Spiel. Also das ist eigentlich etwas, was wir eben schon davor zum Beispiel bei den Antons, dieser Jugendbande als Favoriten, gesehen haben. Das ist ein bisschen wie ein Abziehbild, nur ohne jetzt was gegeneinander aufwiegen zu wollen. Wenn man dann in Richtung Wohnungsbrand und so weiter geht, also vermuteter Brandstiftung, dann noch einmal ein Stück mehr, wo man auch das Gefühl hat, dass, ich weiß nicht, ob das Wort perspektivenlos so richtig ist, weil diese Kinder ja zum Teil ja eben auch in Wien in die Schule gehen. Es ist jetzt ja nicht so, als wären die komplett lost, wie man sagt. Aber da weiß man noch zu wenig, sage ich jetzt einmal, um diese Kinder wirklich bewerten zu können, quasi in welchem sozialen Gefüge sie sind. Ich habe nur Leuten gehört, zum Beispiel, dass eine Familie von einem der Verdächtigen eigentlich überhaupt keine Anzeichen macht, als wäre das eine Familie, die völlig verwahrlost sei oder so, sondern eigentlich einen total guten Eindruck macht. Und vermutlich auch verwundert war, was ihr Sohn da möglicherweise angestellt hat.
Mhm. Du hast schon gesagt, es gab Festnahmen im Februar. Was wird denn diesen Burschen konkret vorgeworfen?
Das sind mehrere Dinge. Das sieht man auch relativ selten, muss ich sagen, in der Dichte. Nämlich nicht nur der Vorwurf der Vergewaltigung, sondern da geht es auch um eben Brandstiftung in einigen Fällen. Da geht es um Erpressung und auch etliche weitere Delikte. Aber ich glaube, die wichtigsten sind halt Erpressung, Vergewaltigung und Brandstiftung. Erpressung auch deshalb, weil die Jugendlichen ein Geheimnis jener Frau gewusst haben. Und das ist halt auch ziemlich blöd gelaufen insgesamt. Also ich glaube, das kann man auch soweit sagen, ohne die Frau zu stark zu exponieren. Da geht es um ein sexuelles Verhältnis mit einem Minderjährigen. Das ist durch einen blöden Zufall passiert. Ist auch so, dass die Frau eigentlich wusste oder vor allem Angst bekommen hat dadurch, dass das eben passiert ist, dass sie ihren Job verliert möglicherweise. Auch deshalb sich dadurch eine Abhängigkeit ergeben hat. Also die Frau gibt auch zu Protokoll, dass das einvernehmlich war. Also das war jetzt noch definitiv keine Vergewaltigung oder sonst irgendwas, sondern es war einvernehmlich. Das hat dann auch ein paar Mal noch stattgefunden. Auch aus dieser Angst heraus, es könnte was herauskommen, weil dieser besagte minderjährige Jugendliche diese Handlungen vermutlich gefilmt hat. Davon gehen die Behörden aus und eben dieses Video und dieses Geheimnis sozusagen verwendbar in Händen hatte und sie Angst hat, dass das die Runde macht. Das hat es dann letztlich, also wir wissen jetzt ja mittlerweile, dass dieser Jugendliche ja so im Umkreis dieser sogenannten Liesinger Gang oder Bande, wie sie sich selber bezeichnen, dann einfach die Runde gemacht hat, dann eben dieses Verhältnis insofern ausgenutzt wurde, als dass diese Jugendlichen dann plötzlich in ihrem Leben waren und immer diese Angst mitschwang, dass das einmal rauskommen könnte und im späteren Verlauf, sage ich jetzt einmal, haben sie das ja auch als Druckmittel verwendet, um auf unterschiedliche Art und Weise Sachen zu bekommen, die sie wollten. Also das war zum Teil auch so, dass sie dieses Druckmittel auch immer wieder eingesetzt haben, zum Beispiel, dass ihnen jene Frau Drogen abkauft zum Beispiel, was dann auch zu erheblichen Geldproblemen geführt hat oder halt generell um eben eine Drucksituation und wie sie es dann nennt, Psychoterror gegen sie einzusetzen. Genau.
Jan, du kennst auch den Ermittlungsakt und wir wollen natürlich den Opferschutz nicht außer Augen lassen. Aber was kannst du uns denn grob über diese Frau erzählen, damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen können?
Tatsächlich eben auch aus Opferschutzgründen wirklich wenig. Also wir haben es auch probiert, in der aktuellen Berichterstattung so zu fokussieren, dass wir eben nicht das Opfer sozusagen in den Vordergrund stellen, sondern umgekehrt diese Bande und wie sie operiert. Man kann sagen, dass sie um einige Jahre älter ist. Ich glaube, man kann sagen, um die 30. Ich glaube, dass sie in Wien wohnt oder gewohnt hat, ist ersichtlich. Viel mehr würde ich ehrlich gesagt nicht sagen wollen, genau.
Du hast schon von dem anfänglichen Verhältnis erzählt und dass daraus dann eben diese Drucksituation entstanden ist. Das geht dann so weit, dass es aber Vergewaltigungen gibt von mehreren Personen.
Genau, also so lautet momentan der Vorwurf. Das ist auch das, was das mutmaßliche Opfer zu Protokoll gibt. Sie beschreibt es dann so zunächst, dass es immer wieder so Flirtereien gab, also die noch harmlos waren. Und dann gab es zumindest zwei Situationen, von denen wir wissen, laut den Informationen, die uns vorliegen, wo ihr vermutlich Drogen verabreicht wurden in der einen oder anderen Form. Also im Akt kommt einmal vor im Getränk. Bei einem anderen Mal kann sie sich nicht mehr so ganz genau daran erinnern, wie das passiert sein kann. Aber auf jeden Fall war sie da, so wie es beschrieben wird, sie konnte sich nicht wehren dagegen und hat es bruchstückhaft mitbekommen und schildert quasi, ich glaube es waren 3 oder 4 Jugendliche, die da beteiligt waren, die sie mutmaßlich vergewaltigt haben. Das sehen die Burschen anders, auch das kennen wir aus anderen Fällen, wo dann immer das Argument kommt, ja das war ja alles einvernehmlich, sinngemäß, sie wollte das eh. Aber wenn man sich das Einvernahmeprotokoll durchliest, bekommt man ein völlig anderes Gefühl und ich sage mal so, so detailliert, wie dieses Protokoll ist, was wirklich nach Tagen und Monaten und Ereignissen sehr, sehr, sehr detailliert aufgelistet ist, wirkt die Person, glaube ich, nicht nur den Behörden glaubhaft, sondern auch mir. Also ich habe eigentlich keinen Grund gesehen, warum man an dieser Schilderung zweifeln sollte.
Jan, du hast vorhin auch eine ausgebrannte Wohnung erwähnt. Was hat es denn damit auf sich?
Also man kann sagen, dass dadurch der Fall erst eigentlich ins Rollen gekommen ist, weil Ende Jänner in Wien eine Wohnung gebrannt hat und man die Wohnungsbesitzerin dort nicht auffinden konnte. Also die war zu dem Zeitpunkt im Ausland. Und dann kam es zu der besagten Einvernahme, über die wir jetzt länger gesprochen haben, wo dann eben auch die Vermutung aufkam, dass die Jugendlichen dahinter stecken. Dafür gibt es auch Indizien, weil die Jugendlichen kurze Zeit davor in einer Straßenbahn gefilmt worden sind, also von den Überwachungskameras und ausgestiegen sind bei einer Station, die in unmittelbarer Nähe dieser Wohnung ist. Kann man es noch nicht zu 100% nachweisen, aber es liegt nahe, dass die Jugendlichen mit diesem Wohnungsbrand zu tun haben. Warum sie es getan haben, welches Motiv es dafür gibt, ist unklar. Da ist noch eine ziemliche Lücke. Man geht davon aus, dass sie wahrscheinlich eingebrochen sind. Und wie es dann weiter verlaufen ist in dieser Wohnung, ist noch eben Teil von Ermittlungen. Aber sozusagen erst durch diesen Wohnungsbrand ist klar geworden, welches Märtyrium sich da vermutlich angebahnt hat in den vergangenen Monaten.
Das heißt, es war die Wohnung des mutmaßlichen Opfers, genau. Und dadurch sind dann die Ermittlungen losgegangen.
Genau.
Du hast schon den Fall der Antonsbande erwähnt. Das alles erinnert ein bisschen an diesen Fall. Kannst du uns nochmal erinnern, worum ging es denn dabei?
Ja, das waren damals, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, 17 Jugendliche, die in einem sogenannten Antonspark in Wien Favoriten sich herumgetrieben haben unter anderem und sich auch deshalb Antons genannt haben. Und da ging es um eine mutmaßliche Vergewaltigung einer 12-Jährigen, also mehrfach auf unterschiedlichen Plätzen, Parkgarage, Wohnung und so weiter. Sie dürfte auch, also das zeigen die Ermittlungsakten in dem Fall ja auch, oder deuten sehr stark an, dass sie nicht die einzige war, weil man auch andere minderjährige Personen da gesehen hat. Auch die waren im Drogenmilieu aktiv, nicht alle, aber in großen Teilen. Es ist halt sehr ähnlich, weil die Altersstruktur sehr ähnlich ist. Ich glaube, die waren damals 14 bis 19, also ein bisschen älter dann in der Range. Aber es ist in Wahrheit dasselbe. Also auch da gab es den Fall mit, wenn du das und das machst, dann lösche ich das Video. Man merkt, es ist dieselbe Art und Weise, diese Drucksituation auszunutzen. Wenn das mutmaßliche Opfergruppen gegenübersteht, diese Situation auszunutzen. Und das, was mir halt in beiden Fällen auffällt, und ich meine, da kann man auch dann wieder die Meidlinger Schutzgeldbande dazu nehmen, die jetzt mit sexuellen Handlungen nichts zu tun hat, aber eben Schutzgeld eintreiben wollte. Was mir eigentlich in allen drei Fällen immer wieder auffällt, ist so diese Abgebrühtheit, die mich manchmal sprachlos zurücklässt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man null Schuldbewusstsein hat, sondern immer das Gefühl hat, das gehört so. Und wenn, dann war es freiwillig. Und ich sage mal so, wenn man sich diese Einvernahme durchliest, gibt es auf jeden Fall eine Szenerie, die ich jetzt nicht ausführen will, aber wo man auf jeden Fall merkt, dass es nicht freiwillig war. Spätestens da ist es auch artikuliert worden. Das ist ja auch im Fall der Antons mit der 12-Jährigen genauso gewesen, wo es die 12-Jährige ja auch artikuliert hat. Dass man da dann noch immer das Gefühl hat, es sei einvernehmlich gewesen, lässt mir ein bisschen ratlos zurück, gerade wenn man wirklich von jungen Menschen spricht. Nur das, was auch einen ratlos zurücklässt, ist dann halt, wenn es dann vor Gericht kommt. Das betrifft jetzt auch die Antons. Da gab es jetzt zwei Freisprüche in dem Fall. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen sehr subjektiv und meinungslastig, was ich jetzt sage, aber es ist schon ein bisschen schräg, dass das durchgeht, dass man mit einer 12-Jährigen allein in einer Parkgarage sein kann und dann bettelt, wie es heißt. Und dann passiert es und man glaubt, das ist einvernehmlich und das Opfer wollte das so. Und das sozusagen ausreicht, dass man die Person im Zweifel freispricht, steht ein großes Fragezeichen drüber. Und es ist halt, wenn man sich solche Fälle ansieht und dann kommt das dabei raus, versteht man vielleicht manchmal, warum das auch oft nicht angezeigt wird, weil man sich vielleicht auch genau diesen öffentlichen Rummel ja auch nicht antun will.
Wir haben über diese Fälle hier beim Standard auch schon ausführlich berichtet. Auch im Podcast haben wir sowohl die Antons als auch die Meidlinger Schutzgeldbande schon intensiv behandelt. Wir verlinken das alles in den Shownotes. Jan, was man sich dabei fragt, ist schon, warum passiert denn das immer wieder? Wieso gibt es diese Jugendbanden? Und was müsste man tun, um das zu verhindern?
Ich kann es nur anhand dieser drei Fälle irgendwie versuchen einzuordnen. Zu 100% fehlen mir da manchmal auch die Worte, sozusagen, wie es vor allem zu diesen brutalen Handlungen kommen kann. Es ist schon so, dass wir es da sicherlich mit Jugendlichen zu tun haben, die auf Identitätssuche sind. Also das ist, glaube ich, jeder in diesem Alter. Diese Zusammenrottung von Gruppen sehen wir halt einfach wirklich sehr, sehr oft in letzter Zeit, was kriminelle Handlungen im Gefüge einfach leichter erscheinen lässt. Also ich glaube, es ist für Jugendliche einfacher, solche Tathandlungen zu begehen, wenn sie nicht alleine sind. Dann nenne ich das immer so, das ist so eine subjektive Beobachtung. Wenn dann einmal einer diesen Schritt setzt, wird es auch für die anderen leichter im Hintergrund was zu tun, beziehungsweise gibt es da auch einen gewissen Gruppendruck. Also wenn es der eine macht und du machst es nicht, dann bist du ja sofort irgendwie ein Weichei und so. Also ich glaube, das hat sehr viel mit einem sehr kaputten Männlichkeitsbild in diesen Gruppen zu tun. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo man ansetzen müsste, grundsätzlich. Und dann, wie gesagt, in dem Fall weiß ich es noch nicht, aber dann hat das natürlich sehr stark auch damit zu tun, welche Perspektiven diese Jugendlichen haben. Also das entschuldigt gar nichts von dem, was sie tun, aber ich glaube, und das ist ja Common Sense, dass sich Kriminalität vor allem dort abspielt, wo perspektivenlose Jugendliche auf Identitätssuche, auf Actionsuche und so weiter sind. Ich glaube, man müsste auf ganz, ganz vielen Ebenen ansetzen. Also das hört man ja auch von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, dass einfach viel zu viele Jugendliche in Parks nicht abhängen, einfach aus Freizeitgründen, sondern das tatsächlich so ein zweites Zuhause, zweite Wohnung ist. Ich glaube, das ist eh immer wieder dasselbe, was man dazu sagen kann. Wir brauchen einfach viel mehr Ansprache und das kann nur funktionieren, wenn wir da Ressourcen aufbauen. Ist ja völlig egal, ob das jetzt Radikalisierung betrifft, da reden wir auch immer über dasselbe, so quasi, wir müssen die Jugendlichen irgendwie abholen, wir müssen da früh genug einschreiten und ich glaube, da ist es genauso. Ich glaube, du musst einfach bei den Jugendlichen sein, mit Sozialprogrammen. Was ich mir immer öfter denke, ist einfach, dass wir Burschen-Männerarbeit wirklich fördern müssen. Ich glaube, wir müssen einfach auch daran arbeiten, an diesem Männlichkeitsbild, weil sonst ergeben sich diese Dinge meiner Meinung nach ja nicht. Dieses permanente, nämlich auch auf Social Media immer so dieses Herzeigen von, wie stark bin ich, die Muskeln herzeigen, immer solche Styler-Bilder machen. Ich meine, das alleine ist es ja dann noch nicht, also das ist noch keine strafbare Handlung oder so, aber es zeigt sich schon, dass man sich immer so ein bisschen als starker Marker präsentieren will. Wir würden es jetzt zum Beispiel sehr, sehr eigenartig finden, wenn wir die verletzbare Situation einer Person ausnutzen würden. Und das ist ja auch so ein Machtgefühl irgendwie, was mir auch oft schockiert, woher das kommt, dass man eine Person so weit an den Rand drängt, dass man am Ende des Tages alles von ihr haben kann. Auch das, glaube ich, hängt mit einem sehr altertümlichen, völlig aus der Zeit gefallenen Männlichkeitsbild zusammen, was man wirklich angehen muss. Also ich bin jetzt kein Sozialarbeiter und bin ja kein Lehrer und bin ja kein Politiker, aber ich glaube, das ist einfach ein großes Thema, das wir uns irgendwie anschauen müssen.
Wie du schon gesagt hast, wir kommen irgendwie bei vielen dieser Fällen zu den gleichen Schlüssen, was es braucht. Wir haben seit kurzem eine neue Bundesregierung. Findet man denn dazu etwas im Programm?
Sehr wenig. Also ich sage mal so, sehr viel Allgemeinplätze. Also es steht halt schon das Thema Jugendkriminalität drinnen, weil sie auch wissen, man kommt nicht umhin, da was zu tun. Aber es ist halt eher sowas wie, ich habe es mir vorhin nochmal konkreter durchgelesen, Normverdeutlichungsgespräche auch für nicht strafmündige Jugendliche, was sehr sperrig ausgedrückt heißt, dass man unter 14-Jährige einfach aufklärt nach Straftaten, was ihnen passieren kann, wenn sie das weiter betreiben. Momentan ist es ja so, dass du mit 14 strafmündig bist in Österreich. Das nutzen manche Gruppen aus und lagern zum Beispiel, wie wir es auch schon in einem Fall hatten, bei 13-Jährigen dann die Waffen, weil die ganz genau wissen, okay, der 13-Jährige kommt durch damit. Was meines Erachtens zum Glück nicht drinnen ist, ist die Herabsenkung des Strafalters auf 12. Also ich glaube, das wäre das wirklich Dümmste, was man machen kann. Erstens einmal, weil die Gefängnisse in Österreich ohnehin chronisch überfüllt sind. Also gerade wenn ich an Wien denke, Josefstadt zum Beispiel, ich glaube, das bringt auch nichts. Ich glaube, du musst den Jugendlichen schon deutlich machen, was Sache ist. Also ich glaube schon, dass wenn diese Gespräche wirklich was bringen, wenn man wirklich Jugendlichen klar macht, dass das Konsequenzen hat. Wir waren selber mal 12, wir waren selber mal 14 oder 16. Wer denkt da über irgendetwas nach, ob etwas strafrechtliche Konsequenzen hat? Dieser Fingerzeig, so quasi, hey, da könnte was passieren, ist jetzt vielleicht nicht immer fruchtbar. Aber ich glaube, was halt einfach wichtig wäre, da gibt es zum Beispiel auch Fallkonferenzen, stehen auch im Regierungsprogramm für unmündige Intensivtäter, dass man da halt wirklich mit mehreren Institutionen zusammenarbeitet. Also dass da sowohl die Polizei dabei ist, als auch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, mit denen man sprechen kann, um das Ganze ein bisschen breiter aufzustellen. Manchmal legt man das so Leuten wie mir immer negativ aus oder halt so ein bisschen naiv aus, wenn wir sagen, man muss an Perspektiven arbeiten. Ich glaube, das ist aber wichtig. Also ich glaube, Perspektiven ändern einfach immer alles im Leben. Wenn ich eine Chance auf einen ordentlichen Job habe, eine Chance auf ein ordentliches Leben habe, werde ich wahrscheinlich nicht Drogen verkaufen. Wie gesagt, ist keine Ausrede für irgendwas, aber ich glaube, man muss sich da wirklich was überlegen, wie man Jugendliche in eine Spur bringt, weil wir erleben, es sind natürlich Spitzenfälle, das muss man auch dazu sagen, also sowohl die Meidlinger als auch die Antons, als auch die jetzt sogenannten Liesinger sind natürlich eine deutliche Spitze in dem ganzen Milieu, aber wie gesagt, man muss da, glaube ich, sehr wohl was machen, weil es sich auch in der Spitze jetzt dann häuft innerhalb weniger Jahre.
Wie geht es denn nun im konkreten Fall der Liesinger-Gruppe weiter?
Ja, also jetzt werden die Handys ausgewertet. Ich glaube, das wird sehr spannend, was da drauf ist. Ein großes Problem wird vermutlich sein, dass einer der Hauptkommunikationskanäle Snapchat war. Das Geschäftsmodell von Snapchat beruht ja darauf, dass sich die Dinge löschen, vor allem Videos, Bilder und so weiter, die man einander schickt, die sind nur für kurze Zeit zu öffnen quasi und dann verschwinden sie. Das heißt, ich glaube, das wird für die Behörden enorm schwierig, da was nachzuvollziehen, weil das wissen wir auch aus dem Aktenstudium, dass sie da auch immer wieder präsentiert haben in ihren privaten Bereichen, was sie so treiben, nämlich Einbrüche und so weiter. Das dürfte der Fall gewesen sein. Wie man das wiederherstellt, sage ich ehrlicherweise technisch keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, ob Snapchat kooperiert. Ich habe keine Ahnung, vor allem wie lange das dauert. Ich glaube, darauf wird es vor allem ankommen, weil die Jugendlichen selber schweigen, größtenteils. Die zwei, die was gesagt haben, geben zu, im Drogenmilieu aktiv zu sein. Und einer sagt halt, dass der Geschlechtsverkehr einvernehmlich war, sonst keiner schuldbewusst. Also ich glaube, da wird man jetzt einmal abwarten müssen, wie es weitergeht. Aber ganz wichtig ist einfach, die Behörden betonen auch im Akt selbst, dass das Opfer sehr glaubwürdig ist, auch weil sie Dinge vorlegt, um es quasi zu untermauern.
Mhm. Wie viel Glauben dem Opfer dann am Ende tatsächlich geschenkt wird, da müssen wir wohl auf die weiteren Ermittlungen und womöglich Prozesse warten. Vielen Dank dir, Jan Machert, dass du dir diesen Fall angeschaut und uns darüber berichtet hast.
Danke.
Bei uns gibt es jetzt gleich noch weitere Meldungen vom Tag. Davor noch ein Hinweis, wenn Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, geht das am einfachsten als Abonnentin oder Abonnent oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Heute Donnerstag soll sich der russische Machthaber Wladimir Putin zu der von den USA vorgeschlagenen Waffenruhe im Ukraine-Krieg äußern. Vertreter von USA und Ukraine hatten sich am Dienstag auf eine 30-tägige Feuerpause geeinigt. Seither wird eine Reaktion aus Russland erwartet. Kreml-Berater Uschakow meinte bislang, dass es sich dabei wohl nur um eine vorübergehende Waffenruhe handeln könnte. Eine Sprecherin des russischen Außenministeriums gab am Donnerstag außerdem bekannt, dass Russland bereit für Gespräche mit den USA über eine Friedensinitiative in der Ukraine sei. Eine Kontaktaufnahme mit den USA sei noch heute möglich. Zweitens. Nach der Bundestagswahl in Deutschland beginnen CDU, CSU und SPD Koalitionsverhandlungen. CDU-Chef und vermutlich bald Kanzler Friedrich Merz will bis Ostern eine fixe Regierung haben. Allerdings ist fraglich, ob Schwarz-Rot noch lange eine Mehrheit im Bundestag haben wird. Denn das Bündnis von Sarah Wagenknecht, das den Einzug ins Parlament laut vorläufigem Ergebnis um nur 13.400 Stimmen verpasst hat, fordert eine bundesweite Neuauszählung. Die Partei vermutet Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung. Das finale Endergebnis brachte dem BSW tatsächlich rund 4.000 Extrastimmen, allerdings immer noch zu wenig für die 5%-Hürde. Das Bundesverwaltungsgericht muss nun schnell über die Klage des BSW entscheiden, da bereits am Freitag das Endergebnis amtlich gemacht werden soll. Ein Einzug des Bündnisses in den Bundestag würde die Verteilung der Sitze insgesamt verschieben. Dann müsste es wohl in Deutschland nochmal eine Dreierkoalition geben. Und drittens, Pikachu wird an Saudi-Arabien verkauft. Naja, nicht ganz. Der Gaming-Hersteller Niantic verkauft Pokémon Go an einen Spielehersteller, hinter dem der saudische Staatsfonds steht. Pokémon Go war quasi der Sommerhit von 2016. Im ersten Monat wurde das Spiel 130 Millionen Mal heruntergeladen. Es geht dabei darum, Figuren aus den Pokémon-Spielen auf dem Smartphone in realer Umgebung zu fangen. Nebenbei bekommt man gezielt personalisierte und standortspezifische Werbung ausgespielt. Die gesamte Gaming-Abteilung von Niantic geht nun für 3,5 Milliarden Dollar an die saudi-arabische Investmentfirma Savvy Games. Und dazu gehört eben auch Pokémon Go. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie auf derstandard.at. Und wenn Ihnen ein Thema des Tages gefällt, abonnieren Sie den Podcast am besten, um keine weitere Folge zu verpassen. Lassen Sie uns gern eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl da. Und wenn Sie uns sonst noch irgendetwas mitteilen möchten oder auch einen Themenvorschlag haben, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Max Ehrenhöfer, danke fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.